Ja, also der Unterschied zwischen den Erzengeln und Zeitgeistern ist also, dass die Zeitgeister, die Urengel, eine Stufe höher sind, eine Hierarchie höher sind als die Erzengel. Und die Zeitgeister regieren insbesondere die Kulturepochen, oder das ist eine ihrer wesentlichen Aufgaben. Sie haben noch sehr viel mehr Aufgaben. Wir kennen es aus der Schöpfungsgeschichte, jetzt begegnet uns das jedes Mal, wenn von Yom die Rede ist. Etwa der erste Tag und so weiter. Der zweite Tag, also Yom Echad, Yom Sheni und so. Yom Shelishi und dergleichen und so weiter, das sind eigentlich die tätigen Zeitgeister, die als Diener, als Helfer, wenn man so will, wenn man diesen menschlichen Ausdruck halt gebrauchen will, der Elohim, der eigentlichen Schöpfergötter, tätig werden. Und was ganz wichtig ist, weil die Elohim selber ja sehr viel von außen nur dirigieren. Sie ziehen sich ja heraus. Das ganze Schöpfungswerk beginnt eigentlich im Grunde schon, dass sie sich zurückziehen. Im Grunde. Dafür hatten die Hebräer dann, wie wir gesehen haben, also namentlich die Kabbalisten, ein sehr starkes Bewusstsein, dass also die Schöpfung eigentlich dadurch entsteht, dass sich die Götter, also namentlich die Elohim, zurückziehen und dadurch überhaupt erst einen Freiraum sozusagen schaffen, in dem sich die Schöpfung entwickeln kann. Aber das ist ein weitgehend vom göttlichen, zumindest vom höchsten göttlichen, verlassener Raum, wo das nur von außen hereinwirkt, beziehungsweise eben die enge Hierarchien, die untergeordnet sind diesen Elohim dann, die sind tätig, die sind die eigentlichen Werkmeister und insbesondere eben die Zeitgeister, also die Yom genannt werden, daher diese sieben Schöpfungstage, also da gibt es auch sieben, sind allerdings also namentlich erwähnt sie Rudolf Steiner nicht, also sind zumindest keine speziellen Bezeichnungen überliefert. Bei Steiner zumindest. Und bei den Erzengeln ist es so, dass sie also jetzt nicht diese ganz großen Schöpfungsperioden regieren, auch nicht einmal die Kulturepochen regieren, die eben die Zeitgeister auch regieren. Also so eine Kulturepoche geht über 2000 Jahre und das ist ein großer Zeitraum und das mit relativ großer Präzision. Also da ist eine ziemliche Regelmäßigkeit drinnen. Ich meine, man kann jetzt nicht genau einen Kalender danach stellen, im Jahr sowieso genau am 1. Jänner fängt die neue Kulturepoche an. Es gibt immer eine gewisse Übergangsphase, aber es doch relativ akzentuiert ist der Beginn immer. Die Erzengel regieren kürzere Zeitläufe, die sogenannten Regentschaftsperioden der Erzengel, dauern etwa 350 Jahre ungefähr. Also wir leben jetzt zum Beispiel im Michael-Zeitalter. Das hat 1879 begonnen und von da wird es etwa 350 Jahre durchgehen. Also wir sind mittendrin jetzt in diesem Zeitalter. Und die haben aber nicht eine ganz feste Jahreszahl. Das schwankt immer ein bisschen, ist also ein bisschen beweglicher. Damit werden also sozusagen Unterperioden dieser Kulturepochen von denen geführt, von diesen Erzengeln. Wobei Michael selbst durch seine Entwicklung jetzt so weit ist, dass er bereits dabei ist, den Aufstieg von der Erzengelhierarchie zur Urengelhierarchie zu machen, also das heißt, zu den Zeitgeistern aufzusteigen. Das heißt, er wird immer mehr zu einem Geist, der größere Zeitabschnitte regiert und daher also noch viel breiter wirksam ist. Das heißt, also auch wenn wir jetzt sagen, unser Michael-Zeitalter dauert also von 1879 an etwa 350 Jahre, so heißt das nicht, dass die Michael-Wirkung dann ganz in den Hintergrund tritt, sondern da beginnt auf jeden Fall schon im Hintergrund diese übergeordnete Wirkung, wo diese zeitgeistartige Wirkung, wo also der Michael immer eigentlich präsent ist, auch wenn jetzt andere Erzengel gerade die Regentschaft übernommen haben, also weiß ich nicht, Gabriel, Orifiel oder so, also der Orifiel wird folgen auf den Michael. Orifiel ist, ist immer der, wo es sehr heftig zugeht, wo also sehr große Umwälzungen sind. Also das heißt, es wird vermutlich in der näheren Zukunft im Grunde, was, was sind ein paar Jahr, Jahrhunderte, also in 150 Jahren schätzungsweise, werden größere Umwälzungen noch beginnen. Also noch innerhalb unserer gegenwärtigen Kulturepoche wird es große Umwälzungen geben, notwendige Umwälzungen. Also wenn, wenn man sieht, also wie sich das soziale Leben, das Wirtschaftsleben gestaltet, ist ja viel Ungesundes drinnen und da wird manches schon viel früher zusammenbrechen, aber es wird wirklich diesbezüglich kein Stein am anderen bleiben und eigentlich sollte die Dreigliederung das vorbereiten. Ist halt bis jetzt noch nicht groß, im großen Stil zumindest umgesetzt worden und im Moment schaut es auch nicht so aus, als würde das gelingen, aber es muss auf jeden Fall eine neue Sozialordnung entstehen für die Zukunft. Die jetzige wird nicht funktionieren. Die jetzige ist so, was wir jetzt haben, ist so eine Zwischenphase zwischen dem alten System noch, das also sehr hierarchisch geordnet war, wo halt oben der oberste Herrscher ist, irgendwie von Gottes Gnaden womöglich noch und irgendwie das Ganze dirigiert und einem neuen System, das zumindest für eine gewisse Zeit lang dann eben eher nach dem Prinzip der Dreigliederung funktioniert. Also das heißt Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben, Freiheit im Geistesleben und im Rechtsleben, das Prinzip der Gleichheit. Und wo es eben sehr wichtig ist, dass diese Dinge aber auch nicht durcheinander gemischt werden. Weil Freiheit im Wirtschaftsleben, dann haben wir den Manchester-Liberalismus oder so, der Neoliberalismus oder was, der sehr viel ruiniert. Also das heißt, hinter diesen Entwicklungen wird sehr stark auch Michael dann stehen oder ist zumindest als helfende Kraft zur Verfügung stehen, wenn wir ihn rufen. Es ist ja so, dass diese Wirkung der höheren Hierarchien eben in Zukunft immer mehr so sein wird, dass sie nur dann eingreifen können, wenn der Mensch sich zu ihnen erhebt und ihre Kräfte bewusst hereinnimmt in das irdische Dasein und hier zur Wirkung bringt. Aber sie können nicht einfach uns als Marionetten sozusagen führen. In der Vergangenheit war das in viel, viel stärkerem Maße der Fall. Und jetzt sind sie darauf angewiesen, ob wir in unserem Ich oder durch unser Ich das Tor zu ihnen öffnen oder nicht. Davon haben wir oft gesprochen, dass das Ich das Tor eben ist in die geistige Welt. Und wie wir das öffnen, wie groß wir es öffnen, in welche Weltbereiche wir es öffnen, das liegt eben in unserer Hand. Und das bestimmt aber die Wirksamkeit dieser geistigen Wesenheiten in unserer Erdenwelt. Das heißt, wir sind jetzt ja schon längst in der Zeit drinnen, wo die Erde als solches in der ganzen Entwicklung schon sehr, sehr weitgehend geistverlassen ist. Und wo zumindest die höheren geistigen Kräfte nur mehr durch den Menschen hereinwirken können. Und das wird aber auch wichtig sein für die ganze Erdennatur selber, dass die nicht zu früh zerfällt. Sie wird einmal zerfallen, muss einmal zerfallen, wie alles Äußere, physisch-sinnliche einmal zerfallen muss. Aber im Moment geht es halt relativ rasant vor sich, mit vielen kleinen Bausteinen. Bausteine ist der falsche Ausdruck, was wir halt zu Staub zerreiben, wenn wir hier und da irgendwo ein paar Bausteine aufbauen, aber der Abfall ist meistens dann sehr viel mehr Staub und Müll, der entsteht. Also wir werden sehr viele geistige Kräfte brauchen, die nur mehr durch das Tor des individuellen Ich hereinkommen können. Nicht mehr durch die Natur selber. Also jetzt haben sie nicht nur die Elohim zurückgezogen, sondern bezüglich ihrer Naturwirksamkeit auch die anderen Hierarchien schon weitgehend. Ich meine, natürlich wirken noch Elementarwesen in der Welt draußen, sonst wird gar nichts mehr funktionieren, aber auch diese sind sehr gefährdet, eben unter den Einfluss der namentlich arimanischen Kräfte zu kommen, wenn nicht der geistige Zustrom von den höheren Hierarchien kommt. Und der kommt eben direkt zu ihnen, nur mehr sehr wenig. Kann aber durch den Menschen hereinkommen. Also wir können gerade sehr stark durch das, was wir an Geistigem hereinholen, durch unser Ich sehr stark wirken auf die Elementarwesen draußen. Ja, sogar Elementarwesen erschaffen dadurch. Im Grunde erschaffen wir dauernd Elementarwesen. Elementarwesen sind teilweise sehr flüchtige Erscheinungen, die entstehen und vergehen, sich vervielfältigen, wieder, also, die dadurch auch sehr schwer zu fassen sind. Mit jedem Gedanken, den wir bilden, bilden wir zugleich Elementarwesen in Wahrheit, die mal zumindest in uns herumrumoren. Und die wir aber dann auch in die Welt hineintragen letztlich. Und es gibt sehr interessante Vorträge von Steiner, wo er dann auch beschreibt, also dieses Schicksal der Elementarwesen, wie das sehr stark eben abhängt vom Verhalten des Menschen, wie weit die zum Beispiel nach dem Tod des Menschen dann an ihn gefesselt bleiben, wie weit sie befreit werden können und dann eben draußen ihre Wirksamkeit entfalten können. Also es ist ein sehr interessantes Thema. Also wir sind eigentlich ununterbrochen auch in Korrespondenz mit dieser Welt der Elementarwesen. Mit jedem Blick in die Natur, mit jeder sinnlichen Wahrnehmung schaffen wir Elementarwesen und andere, je nachdem wie wir hinausschauen. Andere Elementarwesen schafft der Mensch, der mit dem Blick eines Malers hinausschaut. Andere Elementarwesen schafft jemand, der mit dem Blick Goethes, mit diesem goetheanistischen Blick hinausschaut, der das sozusagen die sinnlich-sittliche Wirkung überall sieht. Also da gehen ganz andere Elementarwesen daraus hervor, die wieder ganz andere Wirkungen auf die bereits vorhandenen Elementarwesen haben. Also das heißt, schon allein dadurch, wie wir die Natur betrachten, verändern wir die Natur. Positiv oder negativ. Wenn wir sie nur als technisches Produkt im Grunde anschauen oder so betrachten, als wie es großteils noch immer die Naturwissenschaft tut und insbesondere die Technik tut, dann schafft das negative Elementargeister, arimanische Elementargeister oder Elementarwesen besser. Elementargeister ist, wenn man es ganz streng nimmt, eigentlich ein falscher Ausdruck, weil gerade dieses geistig-schöpferische Prinzip, dieses eigenständig geistig-schöpferische haben sie nicht in sich. Also ihnen fehlt das Ich-Prinzip. Gerade bei den Salamandern kommt so etwas Ich-artiges hinein. Aber ansonsten fehlt ihnen das. Und sie sind eigentlich immer von den schöpferischen Kräften abhängig, die von oben im weitesten Sinne kommen. Oder halt jetzt von unten, vom Ariman. Dann werden es aber arimanische Elementarwesen. Und das haben wir sehr stark zur Zeit. Also diese Bildung arimanischer Elementarwesen. Namentlich auch im Zusammenhang mit der Technik. Mit den Ideen, die für das Technische geboren werden, mit den technischen Produkten, die wir hervorbringen, schaffen wir also eine Unmenge arimanischer Elementargeister, die letztlich die Aufgabe haben, die Erde irgendwann einmal zum Zerfall zu bringen. Also das sind die Wesenheiten, die daran mitarbeiten, die Erde zum Zerfall zu bringen. Da haben sie ihre Aufgabe. Das muss man also auch einmal unterstreichen, dass diese Aufgabe notwendig ist. Nur, es darf eben nicht den Überhang jetzt schon gewinnen. Nicht gewinnen, bevor namentlich auch die Entwicklung des Menschen hier auf dem Erdplaneten so weit gediehen ist, dass wir der äußeren physischen Verkörperung nicht mehr bedürfen. Wenn das vorbei ist, dann hat sozusagen auch die Erde letztlich ihre Aufgabe erfüllt. Und die Erde ist nun einmal insbesondere ein Entwicklungsplatz für uns Menschen und die ganze Natur aber hängt mit uns Menschen zusammen. Also das ist jetzt nicht sozusagen, ja, wir sind die Größten und der Rest der Natur ist uninteressant. Ja, die Natur hängt aber eben sehr stark mit uns zusammen. Das heißt, also wenn wir unsere Entwicklung richtig abschließen, dann ist damit inbegriffen, dass wir eigentlich die Natur auch erlösen, weil sie ist eigentlich entstanden als ein Abspaltungsprodukt aus unserer Entwicklung und wir haben sie im Grunde hinuntergestürzt, damit wir uns höher entwickeln können. Und es muss aber irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo wir so weit sind, dass wir das, was wir hinuntergestürzt haben, damit wir überhaupt weiterkommen, wieder heraufheben können, mitnehmen können in die Entwicklung, in die weitere Entwicklung. Also das steht uns bevor. Und dazu brauchen wir jetzt noch für eine gewisse Zeit diese physischen Verkörperungen auf Erden, aber das wird nicht ewig dauern. Und wir haben das in früheren Vorträgen schon öfter besprochen, so fern ist die Zukunft gar nicht. Wo es beginnen wird, dass die Menschen sich aus den irdischen Verkörperungen herauslösen, dass mal zuerst Einzelne und dann immer mehr sein werden, die ihre letzte irdische Inkarnation durchmachen. Äußerlich wird das nicht sehr spektakulär ausschauen, es wird nur bemerkbar sein, dass halt die Bevölkerungszahl langsam sinkt, weil halt neue dann weniger hereinkommen zu einer neuen Inkarnation. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, boah, jetzt stürzt gleich die Welt zusammen und so. Es schaut äußerlich gar nicht so drastisch aus. So wie auch viele der Schilderungen, etwa in der Apokalypse des Johannes dann drinnen, das sind ja Imaginationen, das sind nicht immer Schilderungen, also von äußeren Ereignissen. Also man darf das alles nicht zu äußerlich nehmen, dass jetzt quasi nicht die Sterne fallen herunter und der Mond fällt herunter. Also man darf sich nicht vorstellen, das ist jetzt so gemeint, dass unser äußerer Mond so einfach als Naturkatastrophe herunterfällt. Weil zu dem Zeitpunkt, wo es zu einer Wiedervereinigung von Erde und Mond kommen wird, werden sowohl Erde als Mond bereits ganz anders ausschauen als heute. Und in einem viel feineren Zustand bereit sein. Und in diesem Zustand wird dann die Vereinigung stattfinden. Also man darf sich das nicht so äußerlich materiell vorstellen, so dicht wie heute. Wir sind im Grunde über die dichteste Stufe der Erdentwicklung schon hinaus. Es wird zwar einen gewissen Teil, namentlich eben der vom Arimanischen ergriffen ist, den wird es geben, der noch dichter wird und der dann überhaupt mit der Entwicklung zumindest lange Zeit nicht mit kann, wo sogar Gefahr besteht, dass das in diese sogenannte achte Sphäre dann hineinstürzt. Also eine Sphäre, die dann die Entwicklung nicht mitmachen kann, bis zum ganzen Ende unserer planetarischen Entwicklungskette, also über diese ganzen 7 Stufen, und erst nachher kann es irgendwo wieder ganz unten eingegliedert werden. Also das heißt, etwas, was völlig herausfällt für lange Zeit, da wird ein gewisser, hoffentlich kleinerer Teil, wird dort hineingehen, aber ein weitaus größerer Teil der Erde wird sich immer mehr verfeinern, wird schließlich ins Ätherische übergehen, in den ätherischen Zustand auch. Und dann wird die Vereinigung mit dem Mond stattfinden. Also das heißt, es ist nicht der äußere Felsklotz, der jetzt herunterfällt auf die Erde oder so. Aber wir müssen eben zu diesem Zeitpunkt so weit sein, dass wir wirklich ohne diesen stofflich-physischen Körper auskommen können und uns trotzdem weiterentwickeln können. Das Problem ist ja nicht, dass wir nicht grundsätzlich leben können ohne physische Körperlichkeit, weil wir leben ja gewisse Zeiträume immer, eben zwischen Tod und neuer Geburt leben wir immer ganz gut ohne physischen Leib. Und nur zurzeit ist es eben immer noch so, dass wir in unserer Entwicklung eigentlich während dieser Zeit zwischen Tod und neuer Geburt unser Ich nicht weiterentwickeln können. Wir können zwar jetzt ausarbeiten die Früchte des vergangenen Erdenlebens, ausarbeiten dann insofern, also in der ersten Hälfte, einmal geht es vor allem darum, dass wir alles, was störend ist, möglichst herausbringen. Und dann, wenn wir langsam wieder heruntersteigen zur neuen Inkarnation, dann prägen wir die Früchte des vergangenen Erdenlebens dem neuen Erdenleben bis ins Physische hinein, bis in die physische Körpergestalt hinein ein. Und das bewirkt die Entwicklung, die Veränderung auch der physischen Körperlichkeit der Menschheit im Entwicklungslauf. Also dass sich die Körperlichkeit des Menschen geändert hat und auch in Zukunft noch weiter ändern wird und einmal auch wieder eine feinere Gestalt annehmen wird, als wir sie jetzt haben. Jetzt ist sie sehr grob. Das wird bewirkt durch die Menschen selber letztlich, natürlich mit Hilfe anderer geistiger Wesenheiten, aber letztlich, wie das passiert, wird bestimmt durch die Taten der Menschen, durch das Schicksal, das sie sich damit schaffen. Das prägen wir ein. Also das können wir alles ausarbeiten im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, aber an der eigentlichen Weiterentwicklung des Ich können wir nur hier im Erdenleben arbeiten, weil wir nur hier sozusagen die nötige Freiheit dazu haben, die nötige Abgrenzung gegenüber der geistigen Welt. Nämlich das Besondere des menschlichen Ich gegenüber auch dem Ich-Prinzip anderer, vielleicht über uns stehender geistiger Wesenheiten, ist ja, dass wir sozusagen diese ganz starke Loslösung von der geistigen Welt vollziehen können und uns in Freiheit ihr gegenüberstellen können und uns dann in Freiheit, in Liebe mit ihr wieder verbinden können. Aber wir sind nicht zwangsläufig mit ihr verbunden, sondern es bedarf unseres Willens, sich für sie zu öffnen oder uns zu schließen. Also der Herr, dieses Bild des Tores für die geistige Welt gilt ganz besonders für unser menschliches Ich. Ein Tor, wo wir der Torwärter sind sozusagen. Naja, der kleine Hüter der Schwelle, das hängt zusammen ja mit unserem Ich, auch mit unserem kleinen Ich. Das halt noch die Spuren unserer Untaten der Vergangenheit an sich trägt. Daher erscheint er meistens einmal in einer sehr hässlichen Gestalt. Im Mysterium der Arma kommt es auch vor, im zweiten Bild, wo er da die Gestalt sieht, diese ganz hässliche Gestalt und als grässlicher Wurm, und dann kommt er darauf, ja, ich bin selber eigentlich. Ja, das ist die eigene Ungestalt im Grunde, die wir halt alle mehr oder minder noch an uns tragen und die einmal in eine Wohlgestalt sich verwandeln soll, muss. An dem arbeiten wir, aber genau an dem können wir nur hier im Erdenleben arbeiten. Das ist das Besondere. Und weil eben zum Menschen diese Fähigkeit zur absoluten Freiheit, auch gegenüber den höchsten geistigen Welten, das ist das Charakteristische für uns. Dass wir uns ja völlig frei entgegenstellen können und gerade dadurch aber auch in der höchsten Form dieses Prinzip der Liebe, das heißt auch der freiwilligen Verbindung, Zuwendung, des sich Hingebens an die geistige Welt, auch das verwirklichen können, aber aus völlig eigenem Antrieb heraus. Das ist eben bei den Hierarchien über uns, auch bei den Engelwesenheiten, also Erzengel, Urengel und so weiter, nicht der Fall. Die haben nicht diese volle Freiheit, wie sie der Mensch einmal haben kann. Sagen wir es einmal so, jetzt ist es mehr der Möglichkeiten auch vorhanden. In einzelnen Momenten einmal blitzt es auf, dass wir wirklich aus der Freiheit heraus tätig sind. In den meisten Alltagsaktionen sind wir es nicht. Das leben aus irgendwelchen Gewohnheiten, die uns anerzogen sind und aus irgendwelchen Verpflichtungen, denen wir halt folgen. Aber weil wir halt so gewohnt sind, aber nicht weil ich jetzt bewusst sage, ja, aus mir heraus will ich das tun. Aber das wird stärker werden in der Zukunft, muss stärker werden, soll stärker werden. Und diese Entwicklung können wir vorerst eben nur im physischen Körper vorantreiben, weil der, wie soll ich sagen, weil er so tief heruntergestiegen ist in die materielle Welt, also in die geistferne Welt, dass er uns gerade dadurch diese Abgrenzung einmal geschaffen hat. Also er ist das Instrument, das uns die Voraussetzung für die Freiheit geschaffen hat. Mit all dem, was dahinter steckt, an luziferische Versuchung, Sündenfallen und so, wodurch dieser physische Leib des Menschen überhaupt noch wesentlich dichter wurde und uns noch mehr abschirmt von der geistigen Welt, als es anfangs zumindest von den Elohim intendiert war. Letztlich dient es aber trotzdem dem Schöpfungsplan im ganz Großen, also dass wirklich ein Wesen hervorgebracht wird, das in seiner Freiheit eine Fähigkeit im ganz, ganz winzig Kleinen hervorbringt, die sonst im Grunde der Trinität vorbehalten ist. Also diesem ganz obersten Geistigen, der Quelle alles Geistigen, das, was die Hebräer eben dieses Ein Sof nennen oder was man auch das Nichts nennen kann, weil es keine fassbare Sache ist im Grunde. Es ist weder klein noch groß, noch dick noch dünn. Und trotzdem ist es die schöpferische Quelle von allem, aus dem alles strömt. Nur es ist einfach in keiner Form beschreibbar. Jede Beschreibung würde es schon einengen und würde eine ganze Dimension zum Verschwinden bringen. Also daher kann man es auch als Nichts bezeichnen. Aber in diesem Nichts hoffe ich, das All zu finden, wie es der Faust so schön sagt. Also etwas von dieser Kraft kann sich im menschlichen Ich entwickeln, aber dazu mussten wir ganz losgerissen werden von der geistigen Welt. Und dazu dient noch immer vor allem der physische Körper. Dient in der Vergangenheit sehr stark, wird noch eine Zeit lang so gehen, aber wir müssen dann irgendwann dazu kommen, dass wir diese Grenze, die uns jetzt der physische Körper schafft, dass wir die aus eigenem Antrieb schaffen, dass wir sozusagen diese Grenze zunächst einmal mit hineinnehmen bis ins Ätherische. Und dann, wenn wir so weit sind, dann müssen wir uns nicht mehr in einem physischen Leib verkörpern oder müssen uns nicht mehr verkörpern, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, sagen wir so. Müssen tun wir, wenn die Frage nach der Freiheit ist, gar nichts. Aber es muss uns eben gelingen, sozusagen diese Grenze, die uns jetzt der physische Leib bildet, mit ins Ätherische zu nehmen. Das hängt dann auch zusammen im Übrigen mit dem Auferstehungsgedanken. Will ich jetzt nicht im Detail ausbreiten, aber es hängt damit auch zusammen, weil diese Grenze auch sehr stark etwas zu tun hat, eben überhaupt mit der physischen menschlichen Gestalt. Also mit der auch äußeren Grenze, die hier erscheint, die Formgestalt des Menschen, die hier in der irdischen Verkörperung halt ausgestopft ist mit dem Stofflichen, könnte man sagen. In Wahrheit ist es ja eine übersinnliche Formgestalt, eine übersinnliche, aber physische Formgestalt. Das ist der eigentliche physische Leib. Nur da füllen sie jetzt die Stoffe hinein, die machen ihn sichtbar, die machen ihn undurchdringlich und so weiter, sonst wäre er eigentlich so durchsichtig, dass man ihn sinnlich gar nicht sehen könnten. Und trotzdem ist es etwas Physisches. Also auch das ist so ein bisschen ein Aberglaube, alles Physische muss man halt angreifen können und sehen können mit Augen. Ja, weder noch. Und trotzdem ist es was Physisches, weil es die Gesetzmäßigkeiten des Physischen in sich trägt. Also wenn wir das mitnehmen ins Ätherische, diese Grenze, diese Formgestalt, dann brauchen wir die irdische Verkörperung nicht mehr. Und der Auferstehungsleib, wenn man so will, nicht nur des Christus, sondern auch dann der Menschen, ist so eben etwas, was an der Grenze des Ätherischen und Physischen steht. Es ist, könnte man sagen, ein Ätherleib mit der Formgestalt des Physischen. Oder man könnte sagen, eine ätherisierte physische Formgestalt, wie immer man es ausdrücken will. Es ist also sozusagen substanziell ist es Ätherisches. Also alles Stoffliche ist da völlig überwunden. Aber es behält die Form des physischen Leibes bei. Wobei man sich die dann natürlich auch nicht ganz vollkommen nicht so vorstellen darf, wie unseren Schatten, wie es jetzt, wie wir über die Erde laufen. Es werden dann manche Teile, die fürs Ätherische unter Anführungszeichen sinnlos sind, werden dann eine andere Gestalt annehmen und so weiter. Also auch das ist ein sehr weites Thema, darüber zu sprechen, wie sich also die Gestalt des Menschen in Zukunft ändern wird. Aber sie wird trotzdem ihm immer diese Möglichkeit geben, die Grenze zu ziehen zur ganzen westlichen geistigen Welt, zur ganzen westlichen Welt überhaupt. Also dadurch haben wir die Möglichkeit, im Grunde eine eigene Welt zu sein, uns in eine eigene Welt zurückzuziehen, in der wir selbst das schöpferische Zentrum sind. Das heißt, wir sind in den Momenten, wo wir aus der Freiheit her agieren, im Grunde unser eigener Kosmos irgendwo. Und darum ist ja dieses Interessante, diese Betrachtung der Schöpfungsgeschichte, weil wir das im Kleinen machen, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir wirklich aus dem Ich heraus schöpferisch im Kleinen tätig sind, sozusagen arbeiten wir primär mal an unserem Mikrokosmos. Und der ist so eine eigene Welt, wie für die Elohim unsere ganze Schöpfung eine eigene Welt ist. Und es gibt eben in der ganzen Entwicklung und in den Rhythmen, die da drinnen dann liegen, sehr große Ähnlichkeiten auch. Das sind sozusagen allgemeine Prinzipien auch, die dahinter stecken. Natürlich differenzieren sie sich dann bei jedem Menschen anders irgendwo. Aber sie haben sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem auch, was im Großen in der Schöpfungsgeschichte passiert oder passiert ist. Und daher ist das Ganze eben nicht nur eine Betrachtung eines sehr entfernten, großen Zuschauer, sagen kann, naja, so unmittelbar im Alltag geht mir das eigentlich nichts an, sondern es ist eigentlich aufs Engste verknüpft mit unserem praktischen Leben auch, weil gerade im täglichen Leben auch sind oft die Impulse, wo wir aus der Freiheit heraus handeln, gefragt. Wenn wir denken, zum Beispiel Begriff moralische Intuition, den Steiner geprägt hat. Das heißt also, in einer Situation geistgemäß richtig zu handeln, denn das heißt moralisch handeln, das heißt so, dass es mit der geistigen Entwicklung der Welt vereinbar ist und nicht ihr entgegenarbeitet, und das in der Intuition zu erfassen und daraus seine Tat zu setzen und nicht zu setzen aus dem, naja, war das Kind, habe ich gelernt, das tut man nicht, das soll man tun und so weiter, es ist edel jenes zu tun, es ist böse das zu tun, ich schlage einmal in meiner Erinnerung nach, aha, na, dann werde ich diese Handlung wählen, weil man es immer so gemacht hat. Das wird für die Zukunft absolut nicht genügen. Das trägt heute im Grunde schon nur mehr sehr wenig. Das heißt nicht, dass man jetzt den Kindern nichts mehr beibringen soll. Im Gegenteil, nur man muss sie auch dorthin führen, dass sie selber mal aus der Freiheit heraus entscheiden. Und eben die Gefahr heute besteht, wenn man moralisiert. Das heißt, nur die Regeln herunterbetet, sie womöglich selber gar nicht daran hält, weil sie manchmal eh nicht so angenehm ist, aber man betet sie herunter und kommt sie dadurch sehr, sehr moralisch vor. Aber eigentlich ist es gar kein inneres Bedürfnis, sondern man tut es halt so, und vor allem, wenn man vor den anderen nicht dumm darstellen würde und nicht haben will, dass die anderen dann in der Gesellschaft mit dem Finger auf einen zeigen. Und mit Gesetz will man natürlich auch nicht in Konflikt kommen, weil das könnte auch unangenehm sein. Also schaut man, dass man zumindest an der Oberfläche sich an die Regeln hält. Na, das alles genügt nicht. Und vor allem, es gibt gar nicht genug Regeln für das alles, was an moralischen Entscheidungen in der Zukunft gefällt werden wird müssen. Es gibt so viele Dinge, die Welt ist, die äußere Welt auch, ist so viel komplizierter geworden, als die Welt in der Vergangenheit war, noch zu Lebzeiten Christi etwas oder noch früher. Und bietet in ihrer Komplexität eigentlich an jeder Ecke und Ende neue moralische Herausforderungen, für die es nirgendwo ein Handbuch gibt, nachzuschlagen, ja, was soll ich denn da jetzt tun? Das hebt die 10 Gebote nicht auf, nur mit ihnen allein komme ich nicht durch, um die richtige Entscheidung zu fällen, sondern es bedarf darüber hinaus noch mehr, und das muss durch die moralische Intuition hereinkommen. Das heißt unmittelbar, indem ich in der geistigen Welt lese oder aus der geistigen Welt heraus, lese ist jetzt falsch, ich will nämlich jetzt so den Eindruck erwecken, es wird jetzt gut, also in unseren irdischen Handbüchern steht es nicht, aber es steht jetzt im Geistigen irgendwo, also da sind jetzt die großen Tafeln, Gesetzestafeln Moses irgendwo, und dort brauche ich nur nachschlagen. Nein, so ist es auch nicht. Auch in der geistigen Welt steht es nicht fertig drinnen, aber ich muss sozusagen die Verbindung schaffen. Ich muss die Tat, die ich auf Erden vollbringen will, muss sozusagen die Intuition entwickeln, dass die verträglich ist mit dem, was sich in der geistigen Welt tut. Die geistige Welt sagt mir, tu das oder tu das. Aber ich muss schauen, dass ich mit meiner Tat nicht einen störenden Impuls hineinbringe, sondern im Gegenteil, möglichst einen fördernden Impuls hineinbringe. Das steht hinter der moralischen Intuition.
Moralische Fantasie ist auch.
Moralische Fantasie ist dann sehr wichtig. Weil Rudolf Steiner unterscheidet das sogar also in seiner Philosophie der Freiheit, etwas, was er also schon geschrieben hat, ja lang bevor er die eigentlichen anthroposophischen Vorträge gehalten hat. Also ist ja sein philosophisches Hauptwerk sozusagen, aber es liegt im Grunde auch die ganze Anthroposophie im Hintergrund drinnen, halt unausgesprochen, aber es sind ganz wichtige Dinge drinnen. Und da unterscheidet er also die moralische Intuition. Das heißt, ich habe einmal einen schöpferischen Impuls, wie hierzu zu handeln ist in der Situation. Nur, dieser Impuls ist zunächst einmal nur sehr, sehr allgemein. Ich muss erst konkretisieren und das heißt, wirklich genau hineinfügen in die Situation. Und dazu brauche ich die moralische Fantasie. Muss man sozusagen in der moralischen Fantasie ein Bild ausmalen, ja, wie setze ich diesen Impuls, der aus dem Geistigen kommt, jetzt um hier in der konkreten physischen, sinnlichen Situation? Wie bringe ich das hinein? Weil sonst bleibe ich bei einer Phrase letztlich wieder stehen, die zwar vielleicht richtig ist und passt, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. Und auch das kann durchaus zumindest für eine gewisse Zeit also notwendig sein, dass es da zu einer gewissen Zusammenarbeit, was heißt zu einer gewissen Zeit, das wird sehr wichtig sein in Zukunft, dass eine gewisse Zusammenarbeit da ist. Es wird Menschen geben, die es sehr stark das haben, diese moralische Intuition zu haben, denen es aber vielleicht ein bisschen an moralischer Fantasie fehlt, wie setze ich das um? Wie bringe ich das also in die Realität hinein? Und vor allem dann gibt es noch die dritte Stufe, das nennt Rudolf Steiner dann die moralische Technik. Das ist dann wirklich also die letzte Stufe, wo ich ganz konkret Bescheid wissen muss, wie gewisse Dinge hier in der physischen Welt funktionieren, technisch funktionieren, wie das Bankensystem funktioniert. Zum Beispiel, wenn ich also einen moralischen Impuls hineinbringe, wie ließe sich denn das ganze Bankenwesen, das ganze Geldwesen verändern? Na, dann muss ich aber einfach eine ganz konkrete Ahnung haben, wie das jetzt funktioniert, was da alles zu berücksichtigen ist. Da brauche ich jetzt gar nichts Geistiges studieren, sondern ich muss einfach wissen, wie das jetzt läuft. Wenn ich davon keine Ahnung habe, dann werde ich vielleicht wunderbar schwärmerische Ideen haben, die sogar richtig sein mögen, aber mir fehlt jede Fähigkeit, das in die Praxis umzusetzen. Und das wird einfach was bleiben, was maximal vielleicht in einem Buch erscheinen kann irgendwo, aber eine weitere Wirkung wird davon nicht ausgehen. Weil die Fähigkeit eigentlich fehlt, es bisher runter auf die Erde zu bringen. Also diese drei Stufen sind wichtig. Moralische Intuition, moralische Fantasie, wo sozusagen im Seelischen eigentlich ein sehr konkretes Bild sich schon ausbaut, wie das umzusetzen ist. Und dann beinhart die knochentrockene moralische Technik, wie setze ich das um in die Praxis, wie gehe ich das an. Zu welchen Amt muss ich laufen, um Dinge in Bewegung zu bringen, mit welchen Schwierigkeiten muss ich rechnen und so weiter. Also das ist ganz nüchtern, ganz banal unter Anführungszeichen, aber genauso wichtig. Also alle diese drei Teile sind gleich wichtig im Grunde. Aber es kann eben natürlich sein und wird auch in der Zukunft sein, dass sich das teilweise auf verschiedene Menschen aufteilt. Es gibt Menschen, die eine starke Begabung haben, die Intuition hereinzuholen. Andere, die sehr gut in die moralische Fantasie umsetzen können, ein sehr konkretes Bild entwerfen können. Das kann in verschiedenster Weise geschehen. Und dann andere sagen, boah, aber das setzen wir jetzt um. Das ist eine tolle Idee, der schildert das sehr konkret eigentlich, kann vielleicht sogar in einem Roman oder was sein. Also durchaus sowas, dass jemand ein Zukunftsbild entwirft und das kann für einen anderen eine Anregung sein. Das schauen wir uns aber jetzt in der Praxis an. Das ist doch die Lösung für unsere Probleme. Der ist selber gar nicht bis an die, wäre selber gar nicht an die moralische Intuition herangekommen. Er bekommt sie jetzt vermittelt durch den anderen, der die moralische Fantasie entwickelt hat. Also diese Verflechtung wird nämlich in Zukunft auch sehr wichtig sein. So wichtig es auf der einen Seite ist, dass jeder also seinen individuellen Beitrag leistet und aus der Freiheit heraus seine Impulse bringt, aber sehr wichtig werden die Anregungen sein, die einer dem anderen Menschen geben kann und wo jeder dann seine besonderen Talente eben nützen kann. Und erst zur Geltung bringen kann, bis einmal so weit ist, dass alle alles können, aber das ist eine ferne Zukunft. Also wir sind also auf diese Zusammenarbeit angewiesen, auch in diesem Punkt, ganz wichtig. Also moralische Intuition ist eigentlich etwas, was hinter jeder Tat steht, die aus der Freiheit heraus geschieht. Denn jede Tat überhaupt, die wir setzen, hat eine moralische Qualität. Das heißt, ist entweder förderlich für die Entwicklung der geistigen Welt oder wirkt ihr entgegen, ist etwas Widerstrebendes. Egal, was wir tun. Und also beispielsweise, auch wenn der Künstler ein Kunstwerk schafft, so setzt er damit auch eine moralische oder weniger moralische Tat. Sein Kunstwerk hat also nicht nur den ästhetischen Wert sozusagen, sondern es hat auch einen moralischen Wert. Eine technische Erfindung, die ich in die Welt setze, hat einen moralischen Wert. Kann förderlich der Entwicklung sein, kann hemmend der Entwicklung sein. Haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, ist ja nicht so, dass man jetzt die Technik, weil natürlich sehr viel Arimanisches drinnen ist, ohne dem funktioniert sie gar nicht. Deswegen kann sie aber trotzdem die Entwicklung fördern. Also es heißt nicht, also wir wollen geistig sein, also schaffen wir die ganze Technik ab, lassen uns in der Ruhe damit, wir ziehen wieder in den Wald und meditieren dort. Und dann wären wir ins Geiste gekommen. Also das wäre ganz falsch. Der Weg geht einmal durch, dass wir die ganze Erde umarbeiten und von dem, was sie durch die Elohim geworden ist, zu etwas machen, was wir daraus machen. Im Grunde die ganze Erde. Das heißt nicht, dass wir jetzt bis zum Erdkern durchbuddeln müssen, aber wir machen heute schon vieles, was seine Wirkungen durch und durch die ganze Erde in Wirklichkeit hat, in seinen Auswirkungen nämlich. Und dadurch wird es immer mehr dazu kommen, dass die Erde ganz umgestaltet wird, letztlich durch den Menschen, beziehungsweise was durch das Ich des Menschen aus der geistigen Welt hereinkommt. Also wieder müssen wir nicht alles uns auf die Fahne heften, aber wir sind das Tor, durch das diese Dinge hereinkommen können. Und dadurch muss eigentlich die ganze Erde umgewandelt werden und letztlich aus der Fesselung ins physisch-materielle wieder befreit werden. Und was dann aus dieser Vergeistigung hervorgeht, das gibt den Keim ab, legt das Bild also dafür, wie der neue Jupiter, die nächste Verkörperung der Erde, aussehen wird. Das Bild wird ein reicheres oder ein ärmeres sein, je nachdem, wie reich aus dem Geistigen heraus wir die Erde umgestaltet haben oder nicht. Das heißt, da gilt für die Erde im Ganzen dasselbe, was im Kleinen für uns und die Umgestaltung unseres physischen Leibes gilt. Das haben wir auch gesagt. Wir entwickeln uns hier, indem wir in der physischen Verkörperung sind und hier eigentlich bis hinein arbeiten mit Hilfe der geistigen Hierarchien in die Umgestaltung des physischen Leibes. Und dadurch entwickeln wir uns, dass wir bis an diesen Widerstand des Physischen herangehen. Und im Großen gilt das für den physischen Leib der Erde sozusagen auch. Also auch da ist die Korrespondenz da. Und indem wir das Geistige durch unser Ich hereinholen, verändern wir im Kleinen unseren physischen Leib, im Großen aber alle Menschen zusammen den physischen Leib der Erde, der dann in die Vergeistigung gehen wird. Und das bietet die Grundlage eben für den neuen Jupiter. Und wenn wir da zu große Versäumnisse haben, wird das halt eine sehr eintönige Welt werden. Wenn sehr Reiches hereingeholt wird von den Menschen, wird der Jupiter der Neue sehr reich sein. Und jedes Kunstwerk, das geschaffen wird, spielt dazu eine Rolle. Wird als Kraft sozusagen, als gestaltende Kraft, als gestaltendes Prinzip für den neuen Jupiter zur Verfügung stehen. Also Sie dürfen ja nicht glauben natürlich, dass jetzt die Bilder dann dort irgendwo heraussprossen werden, so unmittelbar. Aber es wird seine Wirkungen haben. Es wird sich sozusagen abbilden und man wird bei genügender geistiger Entwicklung wird es zumindest Einzelne geben, die das auch den Zusammenhang erkennen können. Die sozusagen in der Rückschau sagen, ja, dieses Werk Michelangelos, das steckt da drinnen, in dieser oder jener Naturerscheinung, in dieser oder jener Pflanze von mir aus, in dem drinnen. Und vielleicht auch Wirkung von anderen Werken auch noch. Also es wird jetzt nicht eine Blume geben, die sozusagen Abbild von Da Vinci's Abendmahl oder so ist. Aber es werden diese Kräfte wirken jedenfalls zusammen. Die sind nicht verloren, auch wenn sie längst physisch verweht sind. Physisch zerfallen sind, also zumindest stofflich zerfallen sind. Das, gerade Dinge, die vielleicht nur sehr flüchtig sich sinnlich ausprägen, werden oft die größten Wirkungen haben können. Ich meine, interessant ist ja auch, dass die Entwicklung bis zu einem gewissen Grad in den Künsten, also Steiner spricht darüber, öfter von den sogenannten Raumkünsten übergeht zu den Zeitkünsten. Also das Schwergewicht liegt immer mehr bei den sogenannten Zeitkünsten. Was ist der Unterschied? Also die Raumkünste sind vor allem die bildenden Künste, also Plastik, Malerei, also wo eben etwas gebildet wird. Und die Zeitkünste, die Musik, die Dichtkunst, das, was eigentlich keine stofflichen Formen in der Welt zurücklässt, sondern das in Wahrheit lebt in dem Gesang, der erklingt. Gar nicht in den Noten, die man aufschreibt, das ist ein Hilfsmittel, sondern vielleicht in dem Lied, das an einem Abend gesungen wird und damit schon wieder verweht ist. Das ist eigentlich nur in einem kurzen Augenblick in Wahrheit vorhanden. Und vielleicht singt es dann ein anderer Sänger wieder und dann ist es in einer anderen Variation auch wieder für einen flüchtigen Augenblick da. Gerade diese Dinge werden sehr, sehr große Wirkungen auf die Zukunft haben, wenn sie wirklich aus der Begeisterung heraus geschöpft sind. Nicht nur gesangstechnisch halbwegs gut und ansonsten hauptsächlich am Kommerz interessiert. Also, nämlich, wo es wirklich aus dem Ich kommt, das Erleben, etwa im Gesang, wo die Gestaltung wirklich ganz individuell wird, ist nicht immer heute der Fall schon. Also, wir haben noch immer manchmal, obwohl es wird besser, also es wird teilweise schon besser, aber teilweise merkt man immer noch, da gibt es 10 Sänger, die klingen alle fast gleich, weil sie beim gleichen Lehrer gelernt haben. Und das kann es nicht sein. Die Zukunft besteht darin, dass jeder seinen unverwechselbaren Ausdruck hat und trotzdem aber ganz das Werk ausdrückt, aber auf ganz unverwechselbar individuelle Art. Das wird immer wichtiger werden. Und gerade diese ganz individuelle Note, die dadurch hereinkommt, diese individuelle Nuance, das gab es in der Vergangenheitskunst viel weniger. Also überhaupt, wenn ich in die vorchristliche Zeit gehe, mit der Zeitenwende beginnt sich das dann langsam zu ändern. Also mit allen diesen Dingen arbeiten wir schöpferisch die Erde um. Auch durch diese Dinge. Und das macht dann den Jupiter reicher oder ärmer. Wir müssen also dieses neue Jerusalem bauen. Und da möchte ich doch jetzt ganz kurz ansprechen ein Prinzip, von dem nämlich die Kabbalisten auch sprechen. Wir haben ja gesprochen über diesen Sephiroth-Baum und haben also diese Sephiroth, die 10 Sephiroth kennengelernt als etwas, was man einerseits auch bezeichnen kann als den Baum des Lebens, wenn man so will. In dem drinnen stecken also stufenweise die Kräfte, wie sie eben unsere Schöpfung hervorgebracht haben, beginnend bei der obersten Sephira Keter, der Krone. Die Krone ist eigentlich die, die aus der eigentlich schöpferischen Quelle alles empfängt und herunterleitet. Bis dann hinunter, bis zu Malkut, dem Reich, das ist die unterste, das ist unsere sinnlich-physische Erdenwelt. Dort soll sich das alles manifestieren. Und da gibt es eben jetzt dann in diesem Sephiroth-Baum verschiedene Pfade sozusagen, wie das alles heruntergeleitet wird. Das ist ein Bild, um diese Kräfte darzustellen. Ein anderes, ich habe es ein paar Mal schon ein bisschen angesprochen, ist ein sehr unbekanntes Bild, von dem aber auch die Kabbalisten ab und zu sprechen oder sehr verdeckt sprechen. Das ist das Prinzip des Raumwürfels. Also man kann alle diese Dinge, von denen in der Kabbala gesprochen wird, nämlich auch in eine Art Würfelsystem, ich habe da so eine schematische Zeichnung, da werden also jetzt diese Sephira, diese 10 Sephira und die ganzen Kräfte, die Verbindungen, die gegeben sind, nicht in Form dieses Sephirot-Baums angeordnet, sondern in Form dieses Raumwürfels. Und interessant ist, dass dieses Prinzip schon im ältesten kabbalistischen Werk, also in diesem Sefer Yetzirah, über das wir öfter schon gesprochen haben, in diesem Buch des Lebens eigentlich, wenn man so will, also es ist ja ein Buch, das insbesondere die ätherischen Kräfte beschreibt, dass bereits in diesem ältesten überlieferten Werk der Kabbala angedeutet wird, sagen wir es einmal so, also da wird kurz angedeutet, eben der Aufbau dieses Raumwürfels aus den 10 Sephiroth und aus den 22 Buchstaben. Da heißt zum Beispiel im 11. Paragraphen 10 Zahlen aus dem Nichts. 1 Geist des lebendigen Gottes. 2 Wind aus dem Heiligen Geist. 3 Wasser aus Wind. 4 Feuer aus Wasser. Und dann oben, unten, Osten, Westen, Norden und Süden. Also zuerst haben wir da 4 oben und dann folgt noch oben, unten, Osten, Westen, Norden, Süden. 6 andere Möglichkeiten, die dann sozusagen diese Würfelgestalt aufbauen. Weil der Würfel wird eben jetzt charakterisiert durch dieses Osten, Westen, Norden, Süden, oben, unten. Nicht zufällig fängt es mit oben an, weil es kommt aus dem Geistigen. Und dieses Oben ist natürlich auch jetzt nur sehr bedingt im äußeren räumlichen Sinn zu nehmen, sondern zunächst ist es ein Bild für eine innere Seelenqualität. Also namentlich, wenn wir es jetzt in Zusammenhang lesen mit unserer Schöpfungsgeschichte, die wir betrachten, das sagen wir immer, das sind Schilderungen in der Seelenwelt, Schilderungen der Ereignisse in der Seelenwelt. Nichts Physisches wird hier geschildert, sondern unmittelbar wird eigentlich nur geschildert die inneren Seelenerlebnisse der Elohim. Was dort passiert, das wird geschildert. Und im äußeren Sinn kann man davon nichts Räumlichen sprechen. Und doch fließt aber auch unser äußeres Räumliches aus dieser Seelenwelt heraus und aus bestimmten Qualitäten dieses Seelischen. Und da muss man sich fragen, mit welchen Qualitäten kann man das zusammenbringen? Es ist eigentlich gar nicht so schwer, es zu durchschauen. Nur oben in der seelischen Welt muss etwas seelisch Wertvolleres, Erhabeneres, Erhobeneres sein. Also etwas, dem wir sozusagen seelisch eine größere Qualität zumessen können. Was Unteres ist, was seelisch Niederes, was vielleicht mehr mit Egoismuskräften belastet ist, was sozusagen einer gewissen seelischen Trägheit und einer gewissen seelischen Schwere unterliegt. Das ist das, was unten ist. Osten, Westen, wenn man es mit einem äußeren Bild zusammen bringen will, im Osten geht die Sonne auf, im Osten geht das Licht des Geistes auf. Das heißt, wenn in der Seelenwelt, wir müssen ja unterscheiden zwischen seelischem und geistigem. Das Geistige ist das eigentlich Schöpferische. Das steht nur über dem Astralischen, also über dem Seelischen. Muss erst in das hineinwirken. Damit dieses Geisteslicht aufgehen kann, in der Seelenwelt, also hineindringen kann, dann passiert das sozusagen in dem Bereich der Seelenwelt, den wir den Osten nennen. Oder wir nennen ihn den Osten in der Seelenwelt, weil dort das Geisteslicht aufgeht, beginnt zu erstrahlen. Weil es gibt eben Bereiche in der Seelenwelt, die dunkel sind, nicht erleuchtet sind vom Geistigen oder nur wenig erleuchtet sind vom Geistigen. Und es gibt andere Regionen, wo das Geistige geradezu hereinströmt. Das ist also die Gegend, die Richtung sozusagen, wo das Geisteslicht aufgeht, der Osten. Und im Westen geht das Geisteslicht wieder unter, verdunkelt sich. Also dort haben wir es mit den dunklen Seelenkräften zu tun, mit den, die deswegen dunkel sind, weil sie das Geistige nicht hereinlassen, sondern sich in ihrem inneren Eigenerleben mehr oder minder erschöpfen und keinen schöpferischen Impuls hereinlassen. Dann verdüstert sich das, verdunkelt sich das. Das heißt noch nicht, dass alles jetzt das Böse ist. Es ist zwar da die Anlage zum Bösen drin, wenn sich's nur in dem verhärtet, wird es böse. Aber wir haben oft schon gesehen, dass diese Verdichtung, dieses Zurückziehen auch des Seelenlebens in sich selbst, dass das auch notwendig ist. Überhaupt, dass unser Astralleib als Selbstständiger entstehen kann, ist eine Abgrenzung, ist eine Loslösung aus der ganzen Seelenwelt. Also wir brauchen den Westen sehr stark. Das heißt also, wenn wir etwa zur Geburt, zu einer neuen Geburt herunterschreiten, heruntersteigen, dann müssen wir eigentlich aus dem geistigen Osten, also aus dem Osten der Seelenwelt, wo das Geisteslicht aufgeht, eigentlich in den Westen fahren, in den seelischen Westen irgendwo, um uns sozusagen einen eigenen Astralleib aufzubauen. Anders geht's gar nicht, sonst wird man zwar immer durchleuchtet sein vom Geistigen, aber einen separaten Astralleib könnten wir nicht bauen. Das müssen wir, also müssen wir in den Westen reisen sozusagen. Naja, und Norden und Süden hat natürlich auch eine gewisse Bedeutung. Der Norden hat mehr die formenden Kräfte, die von dort hereinkommen, also was wir mit dem Kältepol sozusagen äußerlich in Verbindung bringen, wo alles mehr in der Form erstarrt, mehr kristallisiert. Der Süden hat mehr das Auflösende drinnen. Und diese Kräfte müssen bei jeder Gestaltbildung auch dann letztlich zusammenwirken. Und die kündigen sich auch im Seelischen bereits an, das heißt, ein mehr durchformtes Seelisches, das also bereits sehr konkret ausgeformte seelische Bilder zum Beispiel liefert, und der Süden wieder, der eben was mehr Auflösendes hat, der erstens einmal die bereits erstarrten Formen wieder auflöst und der überhaupt sehr bewegliche Kräfte in das Ganze hineinbringt. Die sind genauso notwendig. Weil es darf nicht zu sehr erstarren, aber es darf auch nicht völlig formlos bleiben. Also der Süden treibt es mehr ins Formlose wieder hinein, ins seelisch Formlose jetzt. Also auch wenn man jetzt wirklich erlebend wird, also hellsichtig wird in der Seelenwelt, dann sind so gerade beim atavistischen Hellsehen oder heute, wenn man das noch so irgendwie durch irgendwelche Mittel hervorzaubern will, dann gehen die Leute mehr also in diesen seelischen Süden hinein, dort wo das alles sehr, sehr wolkig aufgelöste Bilder sind, ohne sehr klare Konturen noch. Ohne dass man wirklich genau fassen kann, was das ist. Wir müssen eigentlich viel mehr, wenn wir bis zur Imagination kommen, viel mehr in den seelischen Norden hineingehen oder diese Impulse auch hineinnehmen. Also dass wirklich klar strukturierte Imaginationen auch herauskommen. Die sind in der Regel am Anfang auch sehr, sehr blass und dünn. Das, was im Süden ist, das ist alles sehr, sehr bunt, sehr bewegt, sehr, sehr wolkig halt eben, sehr, sehr intensiv. Die Bilder, die im seelischen Norden, wenn man so will, entstehen, sind sehr feine Zeichnungen, sehr blasse Kohlezeichnungen vielleicht am Anfang noch und nicht farbig, nur skizzenhaft angedeutet, wenn man so will, wenn ich den Vergleich irgendwie gebrauchen darf. Also darum kommen wir heute auch, also wenn wir den sogenannten Schulungsweg gehen, in der Regel sehr spät und sehr schwer zu so drastischen Imaginationen, wie sie vielleicht manche atavistische Hellseher noch haben können oder wie sie manchmal künstlich hervorgerufen werden oder in sehr verzerrter Form manchmal auch durch Drogenkonsum oder dergleichen ausgelöst werden kann. Das sind sehr spektakuläre Ereignisse und berauscht die Leute natürlich auch, raubt ihnen die Herrschaft des Ich vollkommen, weil das Astralische ja heute noch viel, viel stärker als das Ich ist. Und wenn ich da, also gerade diese südlichen Kräfte, diese sehr bewegten, dynamischen Kräfte heranziehen, also hat das Ich überhaupt keine Chance. Mit diesen nordischen Kräften kommt man leichter zur Rande. Die sind viel träger, viel zäher, viel unbeweglicher. Aber das Ich kann damit umgehen bis zu einem gewissen Grad. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht zu extrem wird. Wenn es ganz extrem wird, dann wird der völlig abstrakte Intellekt daraus. Das ist sozusagen der letzte Rest. Dann ist es ganz erstarrt und wird dann nur mehr ein paar Gedankenkristalle sozusagen verschieben in der Seelenwelt. Aber es formt sich eigentlich nichts wirklich Neues mehr. Sondern wir tauschen nur die Splitter wie halt beim Puzzlespiel aus. Also dieser Übergang muss immer da sein, ein bisschen mehr in den Süden, ein bisschen mehr in den Norden. Wie in den gemäßigten Zonen haben sie ganz gut, auch seelisch. Also seelisch die gemäßigten Zonen sozusagen aufzusuchen. Gilt natürlich für Menschen, die überall jetzt auf der Erde leben. Es geht eben um die Regionen der Seelenwelt. Also damit wir nicht sagen, dass ein Mensch, der am Äquator lebt, nicht in den seelischen Norden gehen kann oder in die seelisch gemäßigten Zonen. Der kann das sehr gut. Oder es gibt jedenfalls nicht wirklich einen Grund, dass er es nicht machen könnte. Und das wird für die Zukunft immer wichtiger, dass das eben für jeden Menschen an jedem Ort der Erde möglich ist. Natürlich, in der Vergangenheit war es schon so, dass stärker die Kräfte auch des seelischen Südens auch mit dem äußeren Süden zusammenhängen und die Kräfte des seelischen Nordens mit dem seelischen Norden zusammenhängen und die Kräfte des Ostens, wo das Geisteslicht aufgeht, auch geografisch mit dem Osten zusammenhängen. Also da hat man den Zusammenhang auch, warum die Kultur sozusagen aus dem Osten gekommen ist, Ex Oriente Lux. Das hängt zusammen, dass also diese seelischen Entwicklungskräfte eben sich verbunden haben mit dem Äußeren und ja letztlich aus dieser Strukturierung des Seelischen heraus ja erst das Äußere Räumliche entstanden ist. Dadurch ist dieser äußere Raumwürfel, wenn man so will, auch der Würfel ist auch immer als sehr wichtiges Symbol für unsere Erdenwelt überhaupt. Ist also auch die äußere räumliche Struktur entstanden. Aus diesen alten Schöpferkräften, die durch die Elohim hereingekommen sind. Und wir haben jetzt in Wahrheit die Aufgabe, diesen alten Raumwürfel, der uns übergeben wurde, zu einer neuen Würfelgestalt umzuarbeiten, die aber jetzt ganz anders geartet ist. Und das Interessante ist nämlich, dass die Würfelgestalt des neuen Jerusalem wird in der Apokalypse erwähnt. Und zwar, wenn man es also ganz genau präzise schildern will, heißt das nicht, dass also jetzt dieser ganze neue Jupiter, der ja mit dem neuen Jerusalem gemeint ist, dass der sozusagen diese Würfelgestalt haben wird, weder äußerlich noch seelisch. Aber er geht hervor aus der vollkommenen oder möglichst vollkommenen seelischen Würfelgestalt, die wir hinüberbringen. Wir müssen sozusagen diese alte Würfelgestalt zu einer neuen verwandeln und die wird dann der Keimpunkt, aus dem der neue Jupiter hervorgehen kann. Und was Johannes in seiner Apokalypse schildert, ist sozusagen dieses mehr oder minder vollkommene Bild, das am Ende der Erdentwicklung dasteht, aus dem dieser neue Jupiter hervorgeht. Das ist eigentlich mit dem neuen Jerusalem gemeint. Und eben wie diese neue Würfelgestalt aussieht, die also sozusagen die Frucht unserer Erdentwicklung sein wird, das hängt von uns ab. Das hängt ganz stark von uns ab. Die Würfelgestalt, wie sie die Hebräer, die Kabbalisten zunächst zeichnen, bezieht sich meistens noch ganz auf das Alte. Auf das, was eben durch die Elohim hereingekommen ist. Und es ist kein Wunder, weil die Kabbalisten ja hauptsächlich sich beschäftigen einmal mit dem, was in der Genesis geschildert wird, was also hereingekommen ist. Es gibt dann schon immer mehr Ansätze auch, naja, wie wird es in die Zukunft gehen, aber ein großes Schwergewicht ist einmal, wie ist denn das alles geworden, wie ist also einmal die alte Würfelgestalt hervorgekommen. Und darum stehen etwa im Zentrum dann dieser alten Würfelgestalt die Mondenkräfte, die bilden das Zentrum des Würfels, kommt dann heraus. In der Zukunft wird der Mond nicht mehr in der Mitte drinnen stehen. Müssen dann andere Kräfte hinein. Und es gibt dann tatsächlich aber neuere kabbalistische Schriften, wo etwa die Zuordnung der Planetensphären, man kann nämlich zum Beispiel die sieben Planeten, die sieben klassischen Planeten kann man zuordnen, den sechs Seiten des Würfels, also vier Mantel, Deckfläche, Bodenfläche und das Zentrum. Und eben im alten Würfel steht im Zentrum die Mondensphäre, die unterste sozusagen. Noch darunter ist dann unsere Erde, aber wenn man so die Planetenreihenfolge geht es ja Mond, dann Merkur, Venus, Sonnensphäre, Marssphäre, Jupitersphäre, Saturnsphäre. Das ist also die klassische okkulte Reihenfolge. Und in den alten Angaben steht also immer diese Mondensphäre in der Mitte. Und dann gibt es neuere Darstellungen, so beginnend, weiß ich nicht, ab dem 16., 17. Jahrhundert bis in unsere Tage. Es gibt auch heute noch Leute, die kabbalistische Schriften verfassen und das sehr eifrig studieren. Da sind die teilweise dann ganz unterschiedlich angeordnet. Da gibt es verschiedenste Modelle. Manche sind plausibler, manche weniger, aber es ist mit Sicherheit einmal richtig, dass hier eine Veränderung passieren muss und dass unsere Aufgabe darin besteht, diesen alten Würfel umzuwandeln zu dem neuen Jerusalem und einzubringen, aber eben wirklich diese Kräfte des Baums des Lebens. Also den wirklich beim Namen zu nehmen, der Sephirot-Baum ist auch der Baum des Lebens, aber ihn wirklich als was Lebendiges zu nehmen und diese Umgestaltungskräfte hineinzuführen. Weil dieser alte Würfel ist eigentlich ein Ersterbensprodukt und wir müssen ihn neu beleben. Das wird uns in die Zukunft führen. Damit werden wir uns, denke ich, einmal nach dem Sommer beschäftigen. Wir werden dann auch vielleicht sogar ziemlich am Anfang uns beschäftigen. Es gibt nämlich auch einen interessanten Zusammenhang zwischen dieser Würfelgestalt, das könnte jetzt dann so die Klammer über den Sommer bilden, mit dem neuen Jerusalem und auch mit der Gralsburg, also das heißt mit dem Geheimnis des Heiligen Grals. Das alles hängt irgendwie zusammen, weil auch also die Gralsburg als Burg ist schon nicht so unplausibel, dass das was mit einer Würfelgestalt, also mit so etwas Blockartigem zu tun hat. In dem muss aber das Lebendige erregt werden. Also diese ganz lebendige Speise sozusagen muss drinnen offeriert werden. Aber damit werden wir uns im Herbst beschäftigen. Ich wünsche einen frohen, erholsamen, nicht überheißen Sommer, sodass wir noch zu vernünftigen Gedanken kommen. Danke.